Dubno Base with my Headman,
der Lebenstraum eines jungen Mannes,
Underneath the Radar,
Second Toughest in the Inference,
Beaucoup Fisch, Dude Dude, Fröhr,
Lager, Lager, Lager,
also so richtig schön.
Moin und hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Boys of Summer, dem 80er Podcast, dem Musikpodcast für Klassiker, Synthesizer und Geschichten in mehreren Etappen. Und heute gibt es eine Geschichte, die über die 80er Jahre hinausgeht, die nicht komplett wäre, wenn wir im Jahr 1989 stehen bleiben würden. Bei der Band, um die es heute geht, würden wir in diesem Jahr nämlich am absoluten Tiefpunkt aufhören, wo sich die Musiker abgebrannt, desillusioniert und pleite in alle Winde verstreuten. Und wir würden das Happy End unterschlagen, und das gibt es tatsächlich. Es geht heute um eine Band, um mehrere Bands, um mehrere Inkarnationen einer Band. Es geht um Musiker, die starteten, moderaten Erfolg hatten und scheiterten, die wieder aufstanden, moderaten Erfolg hatten und scheiterten, und schließlich einen dritten Anlauf wagten und mit dem endlich den ersehnten Erfolg einfuhren. Allerdings, ein bisschen Zufall war schon mit im Spiel. Ich bin Eckhard Maronde und gemeinsam blicken wir heute zurück auf den Weg der britischen Rave-Pioniere Underground. Die starteten in den 80ern zweimal im weiten Feld des Synthpop und beide Male waren sie mir ein Begriff und ich habe mich auch schon mal gefragt, was ist aus denen eigentlich geworden? Dass sie im Jahrzehnt darauf, also in den 90ern, solch einen Erfolg haben würden, das lief ein wenig unter meinem Radar. Weil ich weder Techno abgefeiert habe, noch von Rave zu Rave getingelt bin und im Kino habe ich auch nicht jeden Film gesehen. Wir werden noch drauf zurückkommen. Sei es drum. Es ist ja nie zu spät, seinen Horizont zu erweitern und in diesem Fall spreche ich nur von der Musik und nicht von den bunten Begleiterscheinungen der Rave-Kultur. Zwinker, zwinker. Wie immer gilt, wenn ihr die Songs aus dieser Folge nachhören möchtet, gibt es alle Stücke in unserer Boys of Summer Spotify Playlist. Den Link zu unserer Playlist findet ihr in der Beschreibung zu unserem Podcast und unter dieser Folge. Außerdem, und das wird in dieser Folge auch wieder eine Rolle spielen, wir sind auch auf YouTube vertreten. Der Handle ist auch Boys of Summer Podcast. Dort findet ihr ebenfalls Playlists zu jeder Folge. Dabei aber auch mit den offiziellen Musikvideos von MTV und aus den damaligen Musiksendungen im Fernsehen. Schaut auch da auf jeden Fall vorbei. Wir steigen in die Zeitmaschine ein, fliegen 45 Jahre zurück und kommen Anfang der 80er Jahre raus. Wir sind in Großbritannien, lassen aber die große Metropole London links liegen und gehen weiter westlich nach Cardiff in Wales, genauer gesagt ans Cardiff College of Art, wo ein paar Gleichgesinnte als Band zusammen Musik machen wollten. Das waren einmal Carl Hyde und Alfie Thomas, John Warwicker und Bryn Boris und die vier waren noch auf der Suche nach einem Keyboarder, den sie mit Rick Smith durch Zufall fanden, wie Carl Hyde rekapituliert. Das erste Mal begegnete ich Rick im Flur meiner Wohnung in Cardiff. Er studierte ja an der Uni Elektrotechnik und kam vorbei, um unseren Verstärker zu reparieren. Wie sich herausstellte, war dieser Verstärker voller Messer und Gabeln, weshalb er auch nicht funktionierte. Ich erinnere mich noch gut an seinen Gesichtsausdruck, diesen verdutzten Blick nach dem Motto »Du bist ein Idiot«, ein Blick, den er bis heute oft aufsetzt. Später brauchten wir dann einen neuen Keyboarder und beschlossen, ihn zu fragen. Und so kamen die fünf Musiker zusammen. Und Rick Smith und Carl Hyde, die beiden Namen werden uns in dieser Folge noch häufiger und vor allen Dingen bis zum Ende über den Weg laufen. Zwei Leute mit Blick fürs Absurde und ein Ohr für das Ungewöhnliche. Und die Band, in der sie jetzt zusammen spielten, die machte eigentlich Synthie-Pop in der Besetzung einer kompletten Popband, die aber für ein paar Besonderheiten stand. Denn John Warwicker war hauptsächlich für die optische Umsetzung zuständig. Eine Art Video-DJ. Sie haben das mal so beschrieben, dass sie Kunstausstellungen für zu elitär hielten und deshalb stattdessen auf die Bühne bringen wollten. Es ging also nicht nur um Musik. Der Name der Band? Es gab keinen. Stattdessen als Erkennungszeichen eine grafische Kritzelei, ähnlich dem Symbol von Prince, also nachdem jener sich von seiner Plattenfirma trennen wollte. Da machten die Herren Kunststudenten also Kunst, ohne zu viel auf Gepflogenheiten Rücksicht zu nehmen. Das sah die Plattenfirma CBS aber anders. Die nahmen die Band nämlich nach recht kurzer Zeit unter Vertrag und bestand auf einen sprechbaren Namen. So wurde aus dem Kritzel Fröhr. Und ähnlich lautmalerisch war dann auch die erste und, wenn wir ehrlich sind, auch einzige Hitsingle der Band, nämlich Dude Dude, ein versponnenes, atmosphärisches, fließendes Stück mit nasalem Gesang und einem Hang zu Soundexperimenten. Im Video sehen wir die fünf Musiker vor einer ganzen Schrankwand voller Synthesizer, Verstärker und Simmons Drums. Das Equipment war also da, der Wille, Sachen anders zu machen, auch. Und Fröhr packten die Gelegenheit am Schopf. Apropos Schopf, auch optisch waren die Jungs ganz vorne mit dabei und ließen in der Garderobe nicht den Joint, sondern ein Kreppeisen kreisen und haben sich die Haare schön gemacht. Also so richtig schön. Und das ist doch noch ein Grund mehr, in das offizielle Video reinzuschauen. Dude Dude von Fröhr. Und wie immer findet ihr den Song in unseren Playlists auf Spotify und YouTube. Wir hören uns gleich wieder. Das war doch nicht zu viel versprochen. Dude Dude von Fröhr, Sound, Frisuren, merkwürdige Instrumente. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der bunte Stab, den Rick Smith da vermeintlich spielt, nicht mehr als ein Besenstiel ist. Aber sei's drum. Am Ende stand Platz 59 im UK zu Buche. In Deutschland stieg die Single in den Charts deutlich höher. Bis auf Platz 24 ging es hoch. Und in der Langzeitwirkung war das Lied deutlich erfolgreicher als manch anderes. Schließlich wurde es beispielsweise im Film Vanilla Sky verwendet. Ihr erinnert euch, der mysteriöse Science-Fiction-Thriller mit Tom Cruise, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Kurt Russell und so weiter und so weiter. Aber zurück in die 80er, da bemühten sich Fröhr nach Kräften, den moderaten Erfolg von Dude Dude noch einmal zu wiederholen, besser noch zu übertreffen. Sie feuerten zwischen 1983 und 1985 fünf weitere Singles ab. Matters of the Heart, Runaway, Riders in the Night, The Devil in Darkness, Look in the Back for Answers. Keine davon konnte sich jedoch in den Charts platzieren. Und der Plattenfirma kam dann auch Zweifel, ob das mit dem Durchbruch noch etwas wird. Und mehr widerwillig veröffentlichte CBS 1986 das zweite Album Get Us Out of Here. Allerdings nur in den Niederlanden, in Deutschland schon gar nicht als CD, wie es 1986 eigentlich hätte sein sollen. Zu diesem Zeitpunkt hatten Fröhr noch ein weiteres Projekt fertiggestellt, nämlich den Soundtrack zu einem Horrorfilm, der 1985 als Underworld oder Transmutations in die britischen Kinos kam. Und der Plot des Films, der geht so. Dr. Savory, ein finsterer Biochemiker, hat eine menschenähnliche Schar gezüchtet, die im Schatten der Londoner U-Bahn dahin vegetiert. Von Savorys bewusstseinserweiternder Droge berauscht, wanken sie durch Tunnel und Stationen, gezeichnet von grotesken Verwandlungen, die eher Albtraum als Evolutionssprung sind. Ein Hoffnungsfunke flackert nur noch. Die Entführung von Nicole, einer Edelprostituierten, könnte das fehlende Puzzleteil für ein Gegenmittel liefern. Zu ihrer Rettung ist genau der Richtige zur Stelle. Roy Bain, furchtloser Abenteurer und Nicoles ehemaliger Liebhaber. Er wird engagiert und ist bereit, sich kopfüber in die unterirdische Hölle zu stürzen. Klingt das nach Blockbuster? Ich weiß ja nicht. Und so verwundert es auch nicht, dass auch von dieser Seite nicht der ganz große Erfolg zu erwarten war. Als dann auch noch John Warwicker seine Musikerkarriere für sein eigentliches Metier als Grafiker beendete und auf die andere Seite des Musikbusiness wechselte, zogen die verbliebenen Mitglieder einen Schlussstrich unter Fröhr und versuchten einen Neuanfang. Und hier endet dann auch der erste Teil der heutigen Geschichte mit einem, naja, also es fühlt sich ein wenig wie ein Misserfolg an und es war ja auch irgendwie einer. Aber Fröhr machten weiter mit neuem Bassisten und einem neuen Namen. Und den Namen für den Neuanfang, den hatten die Musiker bereits in der Hinterhand. Sie benannten sich nämlich nach besagtem Horrorfilm. Also nicht Transmutations, der Name ist wahrscheinlich noch zu vergeben, sondern Underworld. Und mit neuem Plattenvertrag, einem neuen Image, einem neuen Produzenten und natürlich auch neuen Songs gingen sie dann 1988 ins Studio, um ihr neues Debütalbum aufzunehmen, Underneath the Radar. Und Produzent war Rupert Hine, den kennen wir noch aus der Boys of Summer Folge über Saga. Er hatte aber auch mit Größen wie Chris de Burgh, Howard Jones und Tina Turner zusammengearbeitet. Und er verpasste Underworld einen tanzbaren und funkigen Pop-Rock-Sound. Gleichzeitig vermittelt das Albumcover mit dem schiefgrinsenden Sonnenbrillen-Cowboy Westworld-Assoziation, also ihr wisst, Yul Brynner, der coole Maschinen-Cowboy aus dem gleichnamigen Spielfilm. Er stand höchstwahrscheinlich optisch Pate. Und an dieser Stelle ist es mal wieder Zeit, in Musik reinzuhören, nämlich eben jenes Titelstück Underneath the Radar. Der Song wurde in der ersten Folge der fünften Staffel von Miami Vice gefeatured, erreichte in den Charts dieser Welt Platz 2 in Südafrika, Platz 5 in Australien, Platz 14 in Neuseeland, Platz 69 in Kanada und Platz 74 in den USA, also gar nicht mal so schlecht. Und wenn ihr gleich in den Song reinhört, dann achtet mal auf die ersten 30 Sekunden des Stücks. Dort hört ihr einen Morsecode, der folgende Bedeutung hat: Think Global, Act Local, was auch immer ihr jetzt mit dieser Information macht. Und schaut auch gern mal das Video an, das wurde nämlich ohne Schnitt in einem Rutsch aufgenommen. Das heißt, die Band spielt und die Kamera huscht dann an den einzelnen Musikern vorbei. Ich finde es wirklich innovativ und spannend. Und wir hören uns gleich wieder. We dance underneath the radar. So das Motto von Underworld. Und damit ging es weiter. Bereits im Jahr darauf, also 1989, hatten Underworld ihr zweites Album am Start, Change the Weather, und so viel änderten sie eigentlich gar nicht. Wieder dominierte rockiger Pop oder poppiger Rock, also ganz wie man möchte. Jedenfalls hatte die von Sänger Carl Hyde gespielte Gitarre ihren festen Platz im Sound, genauso wie die Stücke tanzbar waren. Und da hören wir direkt in eine weitere Rutsche Songs rein, und zwar einmal den Titeltrack des Albums, Change the Weather und Stand Up. Und die beiden stehen noch für ein weiteres Merkmal von Underworld, nämlich eine gewisse Hymnenhaftigkeit. Wir hören uns gleich bestens gelaunt und fröhliche Melodien summend wieder. Stand up, ding ding, the doors open wide. Underworld mit Stand Up und Change the Weather. Und wie es irgendwie zum Schicksal dieser Musiker gehörte, hatten sie mit diesen Stücken zwar Erfolg, aber nur so moderaten Erfolg. Immerhin wurde Stand Up zu ihrem größten Hit in den USA, aber mit Platz 69 in den Billboard-Charts öffnete sich für sie jetzt auch nicht die Welt des unbekümmerten Musizierens und Champagnertrinkens. Dann klappt es ja vielleicht mit einer Tour, am besten im Package mit einer richtig angesagten Band. Warum nicht? Und so ging es im November 1989 im Vorprogramm mit den Eurythmics in die USA, sogar eine Stadiontour. Und am Ende stand, nun ja, Rick Smith erinnert sich dran, auf großen Bühnen zu spielen, der Lebenstraum eines jungen Mannes, der in Erfüllung ging. Und dann schon nach zwei Auftritten zu denken, oh mein Gott, das ist einfach furchtbar. Aber eigentlich wurde alles noch schlimmer. Nochmal Rick Smith. Das Ende der 80er Jahre war keine gute Zeit für uns und wir trennten uns gewissermaßen. Wir hatten gerade eine US-Tournee mit den Eurythmics beendet, als sich alle von uns abwandten. Unser Management, unsere Plattenfirma und Carl blieb in L.A. Wir steckten tief in Schulden und ich verbrachte ein ganzes Jahr damit, diese abzuarbeiten. Ich fühlte mich zutiefst niedergeschlagen. Und Sänger Carl Hyde ergänzte, wir waren mit den Eurythmics auf Tour durch die USA und am Ende hassten wir es, diese Funk-Rock-Musik zu spielen, die sich nicht nach uns anfühlte. Ein andermal drückte es so aus, wir erkannten, dass wir eine Band waren, die im Körper einer anderen Band gefangen war. Wir verleugneten das, was wir eigentlich waren. Und da befinden wir uns mitten in der größten Sinnkrise dieser eigentlich ja noch jungen Band und der Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann. Was ist eine Musikerkarriere wert, wenn man am Ende selbst Geld bezahlen muss? Was ist sie wert, wenn man dann auch noch rausfindet, dass man eigentlich ganz andere Musik machen möchte? Und wenn wir uns jetzt nur auf die 80er konzentrieren würden, wäre diese Folge an dieser Stelle zu Ende und würde vom abermaligen Scheitern einer Band handeln. Aber wir wären ja nicht der Boys of Summer Podcast, wenn am Ende nicht alle mit einem guten Gefühl wieder in den Alltag entlassen werden. Und an dieser Stelle kommt noch einmal Produzent Rupert Hein ins Spiel, der nicht nur Underneath the Radar zu einem ordentlichen Sound verholfen, sondern auch gute Ratschläge in petto hatte. Und er sagte, wenn ihr mit der Bandkonstellation und eurer Musik nicht zufrieden seid, dann konzentriert euch doch darauf, das zu spielen, was euch wirklich am Herzen liegt, nämlich progressive Dancefloor-Musik. Unser Ratschlag hallte im Gedächtnis von Keyboarder Rick Smith noch lange nach. Er machte dann Nägel mit Köpfen. Carl Hyatt erzählt das so. Er sagte zu mir, ich werde Tanzmusik machen. Wenn du mit dabei sein möchtest, dann komm. Wenn nicht, dann nicht. Er richtete sich ein Studio in seinem Schlafzimmer ein und dabei ging es ganz wesentlich darum, Musik gewissermaßen als Heimarbeit zu produzieren. Das war die Botschaft, die er mir im Laufe unserer gemeinsamen Geschichte vermittelt hat. Hör auf zu glauben, wir müssten der größte Act der Welt sein. Oder auch, wir befreien uns von jeglichem Ehrgeiz, der uns in den vergangenen 10 Jahren pleite und gebrochen zurückgelassen hat. Und die beiden legten los, diesmal bei Null. Aber natürlich gab es da auch Stimmen, die, man könnte sagen, nicht ganz die Vernunft eines Rupert Hein verkörperten, die in ihn wieder reinreden wollten. Ein Labelverantwortlicher sagte später mal zu ihrem Manager, wenn ihr diese Art von Musik machen wollt, trennt euch von dem Sänger. Wenn ihr den Sänger behalten wollt, holt euch einen Schlagzeuger und werdet eine richtige Band. Da kann sich dann Carl Hyatt rückblickend ein breites Grinsen nicht verkneifen. Oder waren die Vorbehalte vielleicht doch nicht so ganz unberechtigt? Schließlich verdiente Rick Smith mit seiner Ambient-Musik im Jahr 1990 gerade einmal 120 britische Pfund. Und das ist dann auch bei dem damaligen Umrechnungskurs nicht ganz so viel gewesen. Es war dann seine Frau Tracy, die ihn ermutigte, du machst das, weil es genau das ist, was du machen möchtest, also mach weiter. Und schließlich fand er für seine Ambient-Musik doch noch Abnehmer. 2 Jahre später verkaufte er genau dieses Stück für 5000 Pfund. Es wurde in einem Fernsehwerbespot verwendet. Gleichzeitig begannen Hyde und Smith, ihre Aktivitäten auf ein breiteres Fundament zu stellen, ohne jedoch wieder in Kategorien wie Band, Tour oder Plattenfirma zu denken. Was haben sie also alles gemacht? Nun, erstmal tat sich Rick Smith mit einem DJ zusammen, nämlich dem damals 17-jährigen DJ Darren Emerson. Der wurde zwischen 1990 und 2000 das dritte Mitglied der neuen Formation von Underworld. Und Sänger Carl Hyde wirkte in dieser Konstellation so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen. Es war in gewisser Weise ein Wagnis, das, so sagt Rick Smith rückblickend, einem Gefühl der Verpflichtung, des Respekts, der Freundschaft entsprang. Vielleicht auch einer gewissen Bedürftigkeit. Und das sich dann zu etwas entwickelte, das offensichtlich eine ganz eigene spannende Qualität besaß. Als weiteres Standbein erschufen Smith und Hyde als Teil des Designkollektivs Tomato innovative Werbespots für Kunden wie den Guardian, was ihnen dann finanzielle Unabhängigkeit verschaffte. Außerdem fertigten sie für Künstler wie Björk oder Simply Red Remixe an und entwickelten dadurch auch ihren Sound weiter. Es entstand also sehr viel nebenher und unabhängig voneinander, hatte aber auf gar keinen Fall etwas mit Touren, Plattenfirmen, Proben oder einer Band zu tun. Rick Smith rekapituliert die Konstellation mit Carl Hyde und DJ Darren Emerson so, ich arbeitete mit 2 Frontleuten zusammen, eine höchst ungewöhnliche Konstellation. Sie waren 2 Welten, die einander umkreisten und immer wieder kollidierten. Manchmal war es mühsam, diese unterschiedlichen Charaktere zusammenzuhalten, doch ich glaube, genau das war ein Teil unseres Erfolgs. Und ein Teil dieses Erfolgs war auch, dass Carl Hyde seine Arbeitsweise komplett umkrempelte. Er war ja als Sänger für die Texte zuständig und jetzt ließ er sich inspirieren von Charles Bukowski, Lou Reeds Album New York, Sam Shepherds fragmentarischen Memoiren Motel Chronicles. Er zog mit einem Notizbuch los und kartografierte seine Streifzüge durch die nächtliche Stadt. Dabei ging es ihm nicht darum, Geschichten zu erzählen und diesen Strophen und Refrains zu pressen, sondern einfach nur Eindrücke wiederzugeben. Oder wie er sagt, naja, man steht nachts an einer Straßenecke und schreibt einfach auf, was man sieht. Das ist ein gefundenes Fressen. Und jetzt können wir endlich über den Erfolg von Underground sprechen, denn der stellte sich wirklich ein. Ab 1993 mit einer Reihe von Singles, die dann teilweise in ihrem dritten Album Dub No Bass With My Headman mündeten. Und damit wurden Underworld wieder zu einer Art Vollzeitband. Sie spielten wieder live, selbst wenn diese Auftritte den Charakter von mitreißenden Raves hatten, wo statt eines einzelnen DJs eben eine Dreierbesetzung auf der Bühne stand, die ohne Proben, ohne feste Setlist ihre Musik erschuf. Es war so, als wenn Rick Smith endlich seine Bestimmung gefunden hätte. Und das Album war endlich das, was die Musiker eigentlich immer vorhatten. Das, was sie ohne Schielen auf Trends, Konventionen und gute Ratschläge erschaffen wollten. Und an dieser Stelle hören wir mal rein, wie Underworld Mark II, wie diese Besetzung von ihnen genannt wurde, 1994 klang. Wir hören rein in den Opener Dark and Long vom Album Dub No Bass With My Headman. Und allein schon die Spielzeit von 7,5 Minuten macht deutlich, dass sie sich von Kategorien wie Charts, aber auch von traditionellen Songstrukturen mit Strophe und Refrain gelöst hatten. Ambient, Techno, Trance, hypnotische Arpeggien, sanft gesungene Zeilen, tanzbar. Underworld hatten die Pause von 5 Jahren genutzt und sich neu erfunden. Und sie kamen mit einem Album, das der Zeit seinen Stempel aufdrückte. Und ironisch genug, nachdem sie nicht mehr nach Trends oder Charts schielten, sondern einfach ihrer Intuition folgten, klappte es auch endlich in ihrem Heimatland mit dem Erfolg. Platz 12 in den Albumcharts war jedenfalls ein deutlicheres Zeichen als alle Semi-Erfolge der 80er. Beim bis dato größten Erfolg sollte allerdings Kollege Zufall eine Rolle spielen. Ihr bislang nur als Single-B-Seiter veröffentlichter Song Born Slippy Nux wurde für den Soundtrack einer britisch-schottischen Filmkomödie ausgewählt, die vielleicht etwas unerwartet alle Rekorde brechen sollte. Trainspotting, ihr kennt alle den Film. Und damit kennt ihr wahrscheinlich auch alle den Underworld-Song. Wir hören rein. Born Slippy in Nux, der verzweifelte Aufschrei eines Alkoholikers, der eine chaotische Nacht in Soho schildert. Der Song wurde zu einem richtigen Hit. Platz 2 in den Charts und das, wie gesagt, obwohl das Stück ja ursprünglich nur als Single-B-Seite gedacht war. Für manchen gilt Born Slippy sogar als einer der Songs der 90er. Jedenfalls hatten Underworld endlich ihren Platz gefunden. Die Alben Second Toughest in the Inference von 1996 und Beaucoup Fish von 1999 waren jeweils noch erfolgreicher als die jeweiligen Vorgänger und es öffneten sich Türen zu weiteren spannenden neuen Möglichkeiten. Carl Hyatt veröffentlichte 2 Alben gemeinsam mit Brian Eno. Rick Smith fungierte als musikalischer Leiter der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012. Nur eines der Ergebnisse seiner langjährigen Partnerschaft mit Danny Boyle, dem Regisseur von Trainspotting. Und wenn wir das Ganze hier so ein bisschen im Schnelldurchgang abhandeln, müssen wir doch nochmal ein paar Worte zu den beiden Protagonisten Rick Smith und Carl Hyatt sagen. Die beiden sind mal wie Feuer und Wasser, mal wie Yin und Yang, 2 Pole, die sich teilweise abstoßen, dann wieder ergänzen. Carl Hyatt, der extrovertierte Frontmann, Rick Smith, der introvertierte Soundtüftler, dazwischen DJ Darren Emerson, der im Jahr 2000 Underworld verließ, um nach 10 Jahren im Dienst des Techno ein ruhigeres Familienleben zu führen. Carl Hyatt beschrieb diese Dreierkonstellation mal so: Jahrelang fühlte es sich an, als stünden wir an den beiden Enden einer Menschenkette. Wir kommunizierten über unsere Bandkollegen. Doch als Darren Emerson ausstieg, waren wir plötzlich nur zu zweit und wir dachten uns, huch, jetzt müssen wir wohl wirklich miteinander reden. Und an dieser Stelle muss man noch über einen weiteren Punkt sprechen, denn Carl Hyatt kämpfte jahrelang mit einer Alkoholsucht, bis er 1998 der Flasche abschwor. Übrigens war es sein Partner und Kompagnon Rick Smith, der wohl den entscheidenden Impuls setzte, als er ihn nämlich ganz offen darauf ansprach. Carl, glaubst du nicht, dass du ein Alkoholproblem hast? Und aus der anfänglichen Empörung wurde ein Überdenken der Situation, einfach weil die beiden mittlerweile mit großem Respekt umgingen. Drogen habe er jedoch, um auch diesen Techno-Mythos anzusprechen, nicht genommen, sondern nüchtern auf der Bühne gestanden, während das Publikum beispielsweise bei Born Slippy immer wieder Lager, Lager, Lager skandierte. Jedenfalls war die Freundschaft von Smith und Hyde nicht immer einfach, aber die beiden haben sich immer wieder zusammengerauft. Und an dieser Stelle soll noch einmal Carl Hyde zu Wort kommen, der über Smith sagte: Mein Gott, dieser Typ ist einfach unglaublich großzügig. Er arbeitet unermüdlich und ich kann mich wirklich glücklich schätzen, ihn an meiner Seite zu haben. Und Rick Smith sagte mal, mit den vergleichsweise schlechten Zeiten im Hinterkopf: Es ist schwierig, den kreativen Funken über einen so langen Zeitraum am Leben zu erhalten. Und ich glaube nicht, dass uns das immer gelungen ist. Doch gemeinsam immer wieder aufs Neue aus einer Katastrophe herauszufinden, ist ein großartiges Gefühl. Zu viele Menschen auf dieser Welt laufen zu schnell vor Problemen davon. Und das nehmen wir an dieser Stelle mit. Manche Bands waren einfach in den 80ern noch nicht reif genug oder sie hatten einfach noch nicht zu ihrem wahren Ich gefunden. Aber in diesem Fall schafften es Underworld trotzdem mit Beharrlichkeit, Innehalten und Durchsetzungsvermögen. Und sie machen auch heute noch zusammen Musik und haben, so sagten sie es mal im britischen Frühstücksfernsehen, tatsächlich auch Spaß dabei. So soll es sein. Und ich werde mich jetzt erstmal mit Beharrlichkeit und Spaß an die vielseitige Diskografie von Underworld setzen. Und natürlich euch fragen, was haltet ihr von Underworld? Und waren die 80er in diesem Fall wirklich so halbgar? Teilt uns eure Gedanken in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram mit, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, RTL Plus Podcasts und so weiter und so weiter. Wir vergeben im Gegenzug schon mal pro forma 5 Sterne Deluxe an euch. Und wenn ihr alle Songs aus dieser Folge nachhören möchtet, unsere Spotify-Playlist bietet euch alle Lieder, soweit sie bei Spotify gelistet sind. Außerdem findet ihr alle Songs und Videos auf unserem YouTube-Kanal mit Frisuren, Fellmützen und einem schiefen Grinsen. Nicht vergessen möchte ich auf unsere Seite auf Patreon hinzuweisen, wenn ihr diesen Podcast gerne hört und finanziell unterstützen möchtet. Oder wenn ihr sagt, nein, ich möchte euch unterstützen, damit ihr endlich mal was Vernünftiges auf die Beine stellt, bitte. Boys of Summer Podcast auf Patreon und mit einem kleinen Eurobetrag seid ihr dabei und macht uns glücklich und sorgt dafür, dass wir nicht ständig unterhalb des Radars laufen. Ansonsten gilt, dub no bass with my head man, change the weather and get us out of here. Wir hören uns in Kürze wieder bei Boys of Summer, dem 80er Podcast. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.